mit dem Rosenkranzgebet, gelobt mit dem Lobpreislied. Jetzt kommt ein ganz anderes Loblied, nämlich das Glaubenszeugnis von Paul Zemanek, den wir ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen und der uns jetzt erzählen wird, wie Gott sein Herz angerührt hat, wie er Jesus finden durfte und von dem früheren Leben, wo er scheinbar alles gehabt hat und doch nichts gehabt hat, jetzt eigentlich erst das richtige Leben gefunden hat, dieses Leben, das Jesus uns schenken will durch seine Mutter, die Mutter Gottes. So wollen wir für ihn jetzt gegrüßet, das heißt Maria, beten, damit er wirklich dieses Loblied, dieses sein Glaubenszeugnis uns weitergeben kann. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus. Lieber Bruder Gabriel, du hast mich gebeten, Zeugnis zu geben hier vor einigen Wochen. Einige der Gesichter kenne ich, die auch hier gesessen sind, habe ich schon Zeugnis gegeben. Es war das erste Mal und heute habe ich meine Uhr mit, weil vor einigen Wochen ist mir die Zeit davon gelaufen. Und aus einem kurzen Zeugnis einer halben Stunde wurde dann, glaube ich, so circa eine Stunde. Aber ich werde mich bemühen, heute es kurz zu machen. Mein Name ist Paul Zemanek, ich wohne hier in Bockenstein, ganz in der Nähe und war als Junger eigentlich sehr gläubig, habe einen sehr schönen Glauben gehabt. Ich war sehr tief mit unserem Vater im Himmel verbunden, zwar ganz innig, habe auch immer gern gebetet am Abend vor dem Schlafengehen und war auch dann Ministrant, bin auch gerne zum Gottesdienst gegangen. Und das Ganze ist so weitergegangen bis zur ersten, zweiten Klasse in der Hauptschule. Da habe ich mich dann unsterblich in ein Mädchen verliebt und habe dann geglaubt, ich bin im Himmel. Also es war eine wunderschöne Liebesbeziehung, nur mit ein paar Küssen und so anschauen und Händchen halten. Und leider hat es dann nach einem halben Jahr circa, ist dann dieses Mädchen gekommen und gesagt, sie hat eine schlechte Nachricht. Und gesagt, um Gottes Willen, bist du krank, musst du sterben? Und sie hat gesagt, nein, ich zieh weg. Für mich ist dann eine Welt zusammengebrochen und ich habe dann auch mein Herz verhärtet und bin dann nach eineinhalb Jahren auch dann erkrankt an Morbus Bechterew. Das ist eine entzündliche, rheumatische Gelenkserkrankung, wo dann die meisten Leute dann mit seinem Buckel und ohne, dass sie das Genick bewegen können, herumgehen müssen. Und habe dann auch jeden Tag entzündungshemmende und schmerzstillende Medikamente nehmen müssen. Und habe dann auch immer mehr mein Herz gegenüber den Mitmenschen verschlossen und bin dann sehr abgehärtet, habe dann sehr meine Aktivität in die Arbeit verlegt, war dann sehr strebsam und auch erfolgreich, war dann mit 24 schon selbstständig, war EDV-Berater, habe für sehr große Unternehmen eben programmiert, beraten, habe sehr viel Geld verdient. Bin dann auch sehr hochmütig, arrogant und stolz geworden und habe dann die Leute eigentlich nur mehr an dem Einkommen bewertet und war sehr mit der Welt verbunden, habe große Reisen unternommen, habe dann das Küstenpatent gemacht, bin mit riesengroßen Motorbooten herumgefahren und eigentlich nur mehr das Dolce Vita gelebt und viel gearbeitet, viel Geld ausgegeben, sehr viel konsumiert, habe dann auch Aktien spekuliert an der Börse mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten, alles exzessiv betrieben, sehr viel Geld verspielt dort. Dann habe ich andere Hobbys entdeckt und gesucht, immer aus dieser inneren Unruhe heraus, nie das Glück gefunden, nie den Seelenfrieden gefunden. Habe dann auch Modellhubschrauber gebaut, Modellflugzeuge gebaut, alles aufgebaut, geflogen, abgestürzt, wieder gebaut, so lange bis ich es konnte. Auch das ist dann vorbeigegangen und dann war es so, dann habe ich diese Eitelkeit meines Körpers entdeckt und bin dann im Endausbau so 6 bis 7 Mal in der Woche ins Fitnesscenter gegangen, habe dann den ganzen Tag gearbeitet, danach Fitnesscenter, danach dann fortgehen, Diskothek etc. bis in die Morgenstunden. Nächsten Tag wieder arbeiten, und das Ganze ist dann so circa ein Jahr, eineinhalb Jahre gegangen, bis es dann zum großen Absturz gekommen ist. Und am Ende dann, vor dem großen Zusammenbruch, konnte ich dann gar nicht mehr schlafen. Das muss ich dir so vorstellen, zwei, drei Tage ohne Schlaf. Man ist sehr müde, man kann aber nicht einschlafen, man liegt im Bett, man sitzt vor dem Fernseher, man trinkt vielleicht so ein, zwei Glas Wein zur Beruhigung, dass man schlafen kann, aber es geht einfach nicht. Und in dieser Situation war es dann kurz, bevor er dann auch ins Spital eingeliefert wurde, weil es nicht mehr anders ging, war dann ein Freund bei mir, und im Vorzimmer hatte ich dann eine sehr starke Gottesbegegnung. Und das muss man sich so vorstellen, ich bin im Vorzimmer gestanden, es war schon abends, das Licht hat gebrannt. Und auf einmal war es so, als ob sich mein ganzes Dach öffnen würde, es war nur mehr helles, weißes Licht aus der Höhe herunter. Und in diesem Licht sah ich die ganze Jesusgeschichte, sage ich mal Jesusgeschichte dazu, also wie die Apostelgeschichte ablaufen, Jesus mit seinen Jüngern wandert durch das Land. Und ich habe nur mehr geschrien, es ist einfach wahr, es ist alles wahr, Jesus ist wahr, Jesus lebt. Und mein Freund, das war damals ein sehr guter Arbeitskollege, ein Geschäftspartner, der hat dann, also ich habe dann zu weinen begonnen, weil ich war so ergriffen von dieser Begegnung. Und er hat dann auch geweint, weil ich geweint habe, und er hat dann überhaupt, dann glaube ich, auch zum Schreien angefangen, weil ich geschrien habe. Und das war dann so ungefähr einen Tag, bevor ich ins Spital gekommen bin, und da war dieser Initialfunke dann gelegt bei mir, wo ich wieder gesagt habe, Gott ist da. Und vorher habe ich eigentlich total auf ihn vergessen, ich habe dann auch nicht mehr gebetet gehabt, bin nicht mehr zur Kirche gegangen, nicht mehr in die Heilige Messe, und war wirklich auf der anderen Seite, sehr, sehr weit weg. Und das Einzige in mir, in meinem Herzen, war immer noch dieses kleine Bild von meinem Gottvater. Also war sehr klein. Und dann war es dann so, mein Vater ist dann gekommen, der ist dann angerufen worden von meinem Nachbarn, weil der auch gemerkt hat, bei mir stimmt irgendwas nicht. Der hat mich dann ins Spital gebracht, die haben dann dort sofort gesagt, das ist alles krankhaft, die hat dann auch schon psychotische Zustände bekommen, Halluzinationen, und war dann dort, war untergebracht, per richterlichen Beschluss festgehalten, auf mindestens 3 Wochen. Und ich bin dann bei der Gerichtsverhandlung im Spital, also das ist kein Strafprozess, sondern es ist eigentlich eine Verhandlung zum Schutz des Patienten und zum Schutz seiner Umwelt. Ich habe dann sofort gesagt, ich bleibe sicher nicht da und ich lege Berufung ein, sehr hochmütig, sehr stolz natürlich und nicht krankheitseinsichtig. Und der Oberarzt ist schon mit den ganzen Unterlagen zum Kopierer gegangen und wollte das kopieren für diesen Einspruch. Und irgendwas in mir hat dann gesagt, wie ich dann unter der Tür hinausgegangen bin von dem Verhandlungssaal, habe ich gesagt, irgendwas in mir sagt, nein, du legst da jetzt sicher keinen Einspruch ein, du legst keine Berufung ein und nimmst das jetzt einfach einmal an. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich nicht mehr das machen konnte, was ich eigentlich wollte. Und ich war da ja richtig ausgeliefert, dieser Behörde, der Exekutive im Prinzip. Und durch dieses Annehmen dieser Situation hat sich dann auch alles schlagartig geändert. Ich habe dann auf einmal freien Ausgang bekommen, die ganze Therapie hat dann gegriffen, die Medikamente haben gegriffen, haben gewirkt. Und es ist dann sehr schnell zu einer Besserung gekommen, so ungefähr 3-4 Wochen später wurde ich dann auch entlassen, bin dann auch wieder arbeiten gegangen. Das Arbeiten selber hat noch nicht ganz so richtig funktioniert, ich habe mich nicht konzentrieren können, ich habe nichts gemerkt. Es ist dann ganz langsam besser geworden. Nur ich habe mein Leben nicht verändert, sondern habe dann gedacht, na gut, okay, jetzt war ich 3-4 Wochen im Spital und es geht dann schon wieder so wie vorher, und war da sehr bekehrungsresistent, kann man sagen, sehr lange mich gewehrt dagegen, und bin dann wieder in das alte Leben zurückgefallen, und nach einem halben Jahr dann habe ich dann eine schwere Depression bekommen, und ja, da war dann alles nur mehr dunkel, dann auch nicht gebetet in dieser Situation, ich habe dann mich gar nicht mehr auf Gott verlassen, ich habe gar nicht mehr an Gott geglaubt, ich habe ihn auch gar nicht mehr gesucht. Und in dieser Situation wollte ich dann freiwillig ins Spital, habe gesagt, bitte, ich brauche Hilfe, weil sonst, ich kann so nicht mehr weiterleben, ich will so nicht mehr weiterleben. Und dann Gott sei Dank, der Primar hat mich dann schon gekannt, weil ich bei denen dann auch dazwischen schon in privater Weiterbehandlung war. Und der hat dann gesagt, ja gut, dann bleiben sie halt ein bisschen da. Und der hat dann geglaubt, in 2-3 Tagen wird das schon wieder werden. Aus diesen 2-3 Tagen sind dann wieder 6 Wochen geworden. Und nach der Entlassung habe ich dann auch massive Schwierigkeiten gehabt. Ich habe zum Beispiel meinen Bankomatcode nicht mehr gewusst, ich habe nicht mehr eingeben können. Ich habe die einfachsten Dinge nicht mehr machen können, zum Beispiel in ein Kaufhaus gehen und Lebensmittel kaufen. Es war alles nicht möglich. Und in der Situation habe ich das gemerkt, dass wir durch den Heiligen Geist eigentlich gar nichts machen können. Ja. Wie so quasi, kann man da mal die Schuhbänder zubinden oder dem Heiligen Geist. Und das war für mich sehr, wirklich eine sehr tiefgreifende Erfahrung. Ich sage immer so, mir ist es gegangen wie meinem Namenspatron, Heiligen Paulus, er ist vom Pferd gefallen. Ich bin halt dann ja, in die Psychiatrie eingeliefert worden. Und durch diese quasi Demütigung, in heutiger Zeit ist es sicher nicht so einfach, in die Psychiatrie zu kommen und dann über das auch zu sprechen. Und das ist auch irgendwo für mich sehr wichtig, auch Menschen, die solche Probleme haben, denen auch Mut zu machen, dass man auch diese Medikation annimmt, dass man auch die Therapien annimmt, weil es ja wirklich auch zur Hilfe für diese Personen ist, die das brauchen. Und in dieser schwierigsten Situation meines Lebens, kann man sagen, hat sich dann eine Tante von mir sehr um mich gekümmert, hat mich dann wirklich aufgenommen, aufgepäppelt. Und parallel, wie ich immer zu ihr essen gegangen bin, ist dann eine Ordensschwester zu ihr gekommen, die sie sehr gut kannte aus Südtirol. Und die war komischerweise genau in der Zeit dann sehr oft da, hat dann in Heiligenkreuz gewohnt und ist dann immer zum Essen gekommen. Und die hat früher Ordensschwestern ausgebildet. Und die hat das genau gewusst, was ich da habe. Die hat das gekannt von ihren Ordensschwestern. Und die hat immer so, wenn meine Tante das Essen hergekriegt hat und wieder weggeräumt hat, abgewaschen hat, hat man die so kleine Geschichten erzählt, hat so ein Zeugnis gegeben über den Glauben. Und sie hat dann auch früher auf Radio Maria Südtirol hat sie Sendungen geführt. Und irgendwie durch ihre Zeugnisse und durch ihre ganz, ganz lockere Art, obwohl sie schon älter war, sie war nie aufdringlich mit dem Glauben, habe ich das sehr interessiert, was sie mir da alles erzählt hat. Und habe dann auch langsam wieder begonnen zu beten. Und sie hat mir dann einen Rosenkranz geknüpft, den ersten. Den haben wir dann auch geweiht und den habe ich heute noch im Auto hängen. Und sie hat dann gemeint so, naja, ein Gesetzchen am Tag hilft bei der Heilung. Nicht? Ich habe mir gedacht, na servus, 10 gegrüßet, sei es der Maria. Und meine Tante hat dann gemeint, dann betest du da meinen Rosenkranz. Und ich habe gesagt, das bete ich sicher nicht. Das dauert eine halbe Stunde, keine Zeit für das. Und habe dann aber heimlich so ganz langsam begonnen, einmal vielleicht wirklich ein Gesetzchen zu beten. Und je mehr ich gebetet habe, umso besser ist es mir gegangen. Und habe dann auch ja, öfters gebetet, aber ich habe mich noch nicht bekehrt gehabt. Und je mehr ich gebetet habe, umso besser ist es mir in der Arbeit gegangen. Konzentration war alles wieder da, ich konnte das meiste eigentlich wieder machen. Und der Höhepunkt war dann voriges Jahr im Sommer, hat dann irgendwas in mir gesagt, so jetzt wohnst du schon 3 Jahre in dem Haus, das du gebaut hast und hast es noch nicht eingeweiht, mach jetzt doch eine Einweihungsfeier. Und das habe ich dann auch gemacht und habe gesagt, wenn dann aber, dann muss ein Priester kommen und das Haus einweihen. Und habe dann auch den Priester angerufen, der ist dann auch gekommen und hatte in der Hand den barmherzigen Jesus, ein Bild, das er mir geschenkt hatte. Und ich habe dann dieses Bild angesehen und es war für mich so ergreifend, dass ich dann auch gesagt habe, ich werde meine Lebensbeichte ablegen. Und meine Tante hat gesagt, ja, und mach jetzt nicht den Fehler und geh nicht wieder zur Beichte und lebe ja nicht wieder so weiter wie vorher. Aber ich gesagt, ja, ich weiß, ich muss beichten gehen und ich möchte auch beichten gehen. Und habe dann 3 Tage später den Priester angerufen und der hat dann abgehoben und gesagt, ja, ist ja recht und gut und schön, dass ich jetzt beichten gebe, aber er ist jetzt in Urlaub und ist nicht da. Aber ich soll zu seinem Kollegen gehen. Das habe ich dann auch gemacht, habe den angerufen, genau. Und der Priester hat dann gesagt, und er wünscht mir alles Gute bei der Vorbereitung und legt auf. Und ich mir dann gedacht, was meint er jetzt mit Vorbereitung? Und dann habe ich Internet eingeben, Google, Beichte, Vorbereitung und dann ist schon alles gekommen. 10 Gebote und die 7 Todsünden, Hauptsünden und solche Sachen, Liebelosigkeiten habe ich vorher überhaupt noch nie gehört. Und dann ist mir eingefallen, meine Tante hat mir 2 Jahre vorher schon einen Beichtspiegel gegeben aus Heiligenkreuz. Und da habe ich damals schon zu ihr gesagt, was da oben steht auf dem Beichtspiegel, das beichte ich sicher nie in meinem Leben. Habe dann das alles zusammengefasst und habe mir dann circa 2 Tage vorbereitet, Tag und Nacht. Bin dann in der Nacht munter geworden und dann der Heilige Geist alles so gezeigt. was so in meiner Seele, welche Müllsäcke da herumliegen und schwirren. Das habe ich dann alles zusammengeschrieben, herausgekommen sind dann 2 A4-Seiten und mit diesen 2 A4-Seiten bin ich dann damals zum Bruder Johannes gegangen. Und der Bruder Raphael, heißt ja, Raphael heißt Gott heilt, der hat mich dann zum Gnädigen geschickt, weil Johannes heißt Gott ist gnädig und bei dem war ich dann beichten. Und danach war sofort Heilige Messe um 8 Uhr in der Früh und diese Messe war wie nur für mich. Ja. Also war auch die Predigt und die ganze Messe war nur für mich. Ich habe nur geweint, ich war so ergriffen. Und das war die schönste Heilige Messe, die ich jemals in meinem Leben mitgefeiert habe, mitfeiern durfte. Und nach der Messe, meine Tante war auch bei der Messe, weil sie gewusst hat, dass ich die Beichte ablege und danach dann zur Kommunion gehe. Da habe ich dann mein Beichtzettel in die Hand gegeben und gesagt, pass auf, verbrenn ihn einfach oder schmeiß ihn weg, weil ich muss jetzt nach Oberösterreich fahren. Und ich habe gewusst, dass sie es verlassen, weil sie war früher immer bei der Bank angestellt und mit dem Bankgeheimnis hat das immer ganz, ganz streng genommen und hat das dann auch vernichtet für mich. Und bin dann wirklich als neuer Mensch aus dieser Beichte und aus dieser Heiligen Messe dann, hat alles erneuert, hat alles komplett verändert in meinem Leben. Und dann war es so, nur kurz auf die Uhr schauen, dann war es so, dass ich so viel natürlich zum Nachbeichten hatte. Ja, das, ich habe zum Anfang geglaubt, mit den 2 A4-Seiten, das ist alles getan, aber das war natürlich nicht so. Und bin dann einige Tage später, war dann zufällig gerade in Oberösterreich auch und habe dann noch den Beichtspiegel ergänzt, am zweiten, also meinen Beichtzettel fortgeführt und habe dann auch das dringende Bedürfnis gehabt, ich muss meinem Vater einen Brief schreiben. Ich habe vorher noch nie einen Brief geschrieben in meinem Leben, so an die Familie. Und habe halt da alles hineingeschrieben, ja, lieber Papa, und ich habe bis jetzt so und so gelebt und habe das und das gemacht und ich möchte so nicht mehr weiterleben, ich möchte ein neues Leben beginnen. Und bin dann in Oberösterreich bei meinen Kunden gesessen, auf den PC dort, auf den Computer und wollte das ausdrucken, auf den Drucker dort, nur das Papier ist nicht rausgekommen. Ich wollte dann um 17 Uhr dann zur Beichte gehen und um 17:45 war dann Rosenkranz in Linz, im Linzer Dom und dann danach um 18:15 ist die Heilige Messe. Da habe ich gedacht, jetzt komme ich zu spät und der Zettel kommt nicht raus. Und ich wollte ihn unbedingt mitnehmen, dass ich das meinem Vater dann geben kann. Bin ich ohne den Zettel weiter und habe mir das auf mein Handy weitergeleitet, dass ich das E-Mail zumindest habe. Und wollte, bevor ich in die Kirche reingehe, in den Linzer Dom, das von meinem Handy meinem Vater schicken und wollte da das alte Leben abschließen. Und wie ich da auf Senden drücke, bricht mein ganzes Handy zusammen und funktioniert nicht mehr. Ich habe gedacht, gut, dann soll es so sein, kann ich es jetzt nicht schicken. Und bin einfach dann mit dem nicht funktionierenden Handy in die Kirche, bin dann zur Beichte, Heilige Messe vor der Rosenkranz, war wunderbar. Die ganzen Unterlagen, mein Notebook, meine ganzen Geschäftssachen, meine ganzen Reisesachen, das Gewand und so, habe ich alles beim Kunden gelassen, weil ich gesagt habe, ich hole mir das später ab. Wollte es auch nicht ins Auto transportieren, dass da ja niemand einbricht und mir da diese Geschäftsunterlagen stiehlt. Und bin ohne allem, sogar ohne Geld, in den Linzer Dom, nur mit dem nicht funktionierenden Handy. Ne? Dann komme dann raus, total glücklich und irgendwas in mir sagt, nimm dir ein Gotteslob mit. Und gehe noch einmal zurück in die Kirche und der Mesner wollte schon zusperren und sagt, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Gotteslob haben? Nicht? Und der schaut mich ganz entgeistert an und denkt sich, was ist mit dem los? Und schaut mich dann an und irgendwie muss er aber dann gemerkt haben, ja, da kann man das geben. Ist dann noch einmal in die Kirche hinein, in den Dom, kommt heraus mit einem Gotteslob und sagt so, aber mit Dank zurück. Und ich sage, ja gut, ich werde es zurückbringen. Ich habe nicht gesagt, wann ich es zurückbringe, aber ich werde es zurückbringen. Und fang an und dann zurückgehen zu dem Kunden, zu dem großen Turm, wo diese Firma drinnen ist, beginn dort das Gotteslob zu lesen. Und ich weiß nicht, ob ich das jemand gelesen hat, wahrscheinlich schon, ich habe es damals das erste Mal gelesen. So die ersten 30 Seiten handeln im Gotteslob über das Leben und Sterben eines Christen. Und da habe ich als erstes Mal so richtig mit meinem Tod auseinandergesetzt und das hat auch sehr gut gepasst, vorher zu dem Brief, den ich da meinem Vater geschrieben habe, weil ich habe da auch reingeschrieben und sollte irgendetwas mit mir passieren, habe ich dann Güterverteilung gemacht und wer soll mein Haus kriegen und das und das und ich habe endlich meinen Frieden gefunden und beginne den Gotteslob zu lesen und setze mich gegenüber von dem Kunden, von dem großen Turm, setze ich mich in den Park auf eine Bank und beginne das Gotteslob weiter zu lesen, habe gelesen bis um 23:30 Uhr in der Nacht. Und dann denke ich mir, na ja, gut, jetzt fahre ich aber nicht mehr nach Hause, wir waren immer nur eine Nacht in Oberösterreich und man dachte, jetzt habe ich kein Hotelzimmer weiter reserviert gehabt. Egal, bin ich dann mit dem Gotteslob, mit meinem nicht funktionierenden Handy ins Hotel dann gefragt, ob sie noch ein Zimmer frei hätten für eine Nacht. Haben sie gesagt, ja, ein Zimmer nicht, selbstverständlich, wir kennen ihn ja eh. Sage ich, aber zahlen kann ich noch nicht, ich muss morgen erst zum Kunden gehen und mein Geldbeisel holen. Nein, nein, alles kein Problem, ich bin dann niedergelegt, noch nie so gut in meinem Leben geschlafen. Und am Morgen dann ist dann losgegangen, um 7 Uhr das Telefon geläutet. Mein Vater am Apparat, ja, Paul, bleib, ja, wo bist du, ich komm gleich. Man denkt, was ist mit ihm los, nicht? Ich habe noch nie angerufen im Hotel. Bin mir dann kurz duschen gegangen, 10 Putz da mal nicht kennen, weil ich es im Hotel vergessen gehabt, also beim Kunden vergessen hatte. 5 Minuten später, nachdem ich von der Dusche rausgekommen, läutet schon wieder das Telefon, war die Rezeption am Apparat, ja, grüß Gott, da ist ein Herr von Ihrem Kunden da, der will zu Ihnen rauf, sage ich, ja, ich komme eh gleich. Ich bin dann angezogen und in dem Moment pumpert schon an der Tür, steht der da und sagt, ja, ist alles in Ordnung mit dir und willst reden und willst dich ausreden. So, ich weiß nicht, was heute los ist, mein Vater da schon angerufen, was habt ihr alle? Und er hat aber nicht gesagt, was los ist. Bin dann mit ihm und ich habe gesagt, ich will nicht reden, ich gehe jetzt einfach zurück zu euch in die Firma, hole mir meine ganzen Sachen und dann fahre ich nach Hause. Sind dann ohne etwas zu sagen in die Firma gegangen und dann habe ich schon gemerkt oder ja, bemerkt, was da jetzt auf mich zukommt. War dann beim Eingang, beim Portier, waren dann noch drei Polizisten. Und wir sind dann in den Lift eingestiegen, die drei Polizisten sind mit uns mit eingestiegen, sind dann im 4. Stock hinaufgefahren. Die drei Polizisten sind mit uns ausgestiegen und im 4. Stock dann nochmal 2 Polizisten mehr. Kommt dann der Gruppenleiter, der da für mich zuständig war, mit einem ganz weißen Gesicht, komplett fertig und sagt, ja, wir haben diesen Brief gefunden. Man dachte, um Gottes Willen, was ist der Brief? Ist der Brief dann doch herausgekommen auf den Drucker, erst wie ich dann weg war. Und irgendjemand hat diesen Brief dann auf den Tisch meiner damaligen Ansprechpartnerin gelegt und die kommt in der Früh und sieht meine ganzen Sachen da stehen, mich natürlich nicht, sieht diesen Brief, lest diesen Brief und so, endlich habe ich meinen Frieden gefunden und ich beginne jetzt, lass mein altes Leben hinter mir. So, jetzt stehe ich da mit einem Gruppenleiter, der mich fast nicht kennt, mit 5 Polizisten und erklärt denen, was mir in den letzten Tagen so passiert ist. Die haben dann gesagt, ja okay, das klingt ja alles gut und schön, aber das Gesetz sagt, wir müssen sie zum Amtsarzt bringen. Da habe ich dann gesagt, okay, dann fahren wir halt zum Amtsarzt. Dann sind wir zum Amtsarzt gefahren, in der Zwischenzeit ist dann mein Vater auch gekommen. Der Amtsarzt hat dann gesagt, den habe ich natürlich nicht die ganze Wahrheit gesagt, das habe ich dann ganz kurz erwähnt, nur was da alles los war. Der hat dann gesagt, ja, er kann da gar nichts feststellen und ja, ich habe eigentlich nichts. Aber das Gesetz sagt, es muss noch ein zweiter Arzt auch das noch beurteilen. Also sind wir dann in Linz ins Wagner-Jauregg-Spital auf die Psychiatrie gefahren und dort habe ich dann den großen Fehler begangen. Ich habe dann dort alles gesagt, die ganze Wahrheit. Die haben natürlich gesagt, na Moment, das ist schon sehr grenzwertig und was Sie da alles erleben, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und wir würden Sie gerne da lassen zur Kontrolle, nicht so wie gesagt, und ich habe es dann schon gewusst vom ersten Mal. Ne? Wenn ich jetzt wieder sage, nein, ich habe nichts, ich bleibe nicht da, dann bin ich nicht krankheitseinsichtig und dann bin ich wieder untergebracht. Also habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe ich halt da. Dann hat sich mein Vater eingeschaltet, der hat dann gesagt, na bitte, bitte, lassen Sie mich nach Niederösterreich, aber viel mehr, dort kennen Sie ihn schon und da ist er in der gewohnten Umgebung. Jetzt sind wir dann nach Niederösterreich gefahren, ich habe dazwischen ein kleines Schlafpulver gekriegt, habe dann geschlafen bis Baden. Dort war wieder ja, eine Begutachtung durch eine Oberärztin, die hat dann gesagt, na, das ist alles schon sehr grenzwertig, bleiben Sie bitte da übers Wochenende. Ich habe gesagt, gut, ich bleibe da. Montag ist dann der Oberarzt gekommen, der mich damals untergebracht hatte. Und hat gesagt, na, das klingt alles sehr grenzwertig und ich sehe schon, dass Sie eine ganze Woche da bleiben. Ich habe gesagt, gut, ich bleibe eine ganze Woche da. Am Mittwoch hat er dann gesagt, na, ich sehe schon, dass Sie bis Ende nächster Woche da bleiben. Und wir werden jetzt die Medikamente erhöhen, hat er gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, stopp, Moment. Sage ich, erstens einmal, ich bin jetzt freiwillig da. Sage ich, zweitens haben wir gesagt, wir bleiben jetzt einmal, schauen wir mal, wie es mir bis am Freitag geht, die erste Woche. Sage ich, und außerdem, sie erhöhen ständig die Medikamente, ohne dass sie warten, wie ich darauf reagiere. Sage ich, ich schlafe jetzt wieder sehr gut und habe auch keine Eingebungen oder sonstige Sachen. Habe gesagt, warten wir einfach bis Freitag, wie es ausschaut und dann entscheiden wir weiter. Da gesagt, ja, in Ordnung. Und dann, ich sage jetzt einfach so, ist mir ein Engel geschenkt worden. Es war dann eine Assistenzärztin, die hat dann mit mir am Freitag ein therapeutisches Gespräch geführt und die hat mir dann ein lupenreines, weißes Entlassungspapier geschrieben, wo sie gesagt hat, ja, ich habe mich halt mit meinem Glauben intensiv auseinandergesetzt und habe dann auch Lebensbeichte abgelegt und so weiter, habe dann auch eine Gotteserfahrung gehabt und wurde dann auch entlassen am Freitag und konnte dann endlich meinen neuen Glauben ja, leben und ja, praktizieren. Und wurde dann wie wirklich ganz total geführt vom Heiligen Geist sofort nach dieser Erstbekehrung in ein Leben im Geist-Seminar geführt, das wir bei uns in der Pfarre, was da angeboten wurde und was sehr gut durchgeführt worden ist auch. Und habe dann dieses Leben im Geist-Seminar gemacht und das erste Mal dort erfahren, aha, der Heilige Geist, das funktioniert wirklich und wie das alles geht. Und das hat mich total fasziniert, wie man dann auch die ersten, ja, Erfolge und so gespürt hat, gesehen hat. Und parallel war in mir dieser Drang, mich der Mutter Gottes weihen zu wollen, obwohl ich das vorher noch nie gehört hatte, aber es war tief in mir drinnen, ich möchte das machen. Habe dann auch die Weihvorbereitung begonnen, damals noch die 30 Schritte der Legio Mariens, diese Weihvorbereitungsbuch, und wollte dann auch die Weihe ablegen. Da in der Pfarre wurde das dann angeboten am 8. Dezember drauf. Parallel war ich dann am 8. Oktober wegen meiner Erkrankung, wegen dieser Bechterew-Erkrankung, da ich nach wie vor Medikamente nehmen musste, dann bei der Krankensalbung. Und da ist dann am 8. Dezember natürlich nichts passiert. Ich habe geglaubt, die geht durch die Ziehe, werde gesalbt und habe keine Schmerzen mehr. Der Himmel hat dann anders das Ganze gemacht und bin dann durch diese Krankensalbung am 14. November daher geführt worden. Da war das SKIO-Jahrestreffen vorigen Jahres und da habe ich das erste Mal was von SKIO gehört. SKIO ist ein kleiner Wallfahrtsort in Norditalien, ganz unscheinbar, ganz anders wie Medjugorje, viel kleiner, viel tiefer, viel klarer. Es gibt dort Marienbotschaften, es gibt Jesusbotschaften, die gegeben wurden zwischen 1985 und 2004. Und sitze da so in der ungefähr 8., 9. Reihe und sehe da vorne die Gnadenstatue von SKIO stehen. Ist ein bisschen anders wie diese Mutter Gottes. Sie hat ein Jesuskind drauf und ist blau-rot, also in diesen göttlichen Farben. Und sehe diese Statue und habe mich total verliebt und habe da gesagt zu meiner Tante, und ich wollte vorher nach Medjugorje fahren, habe sie gesagt, ich möchte nach Medjugorje. Bin dann da gesessen und gesagt, nein, ich fahre nicht nach Medjugorje, ich muss nach SKIO. Und habe dann einige Tage später den Verantwortlichen, den Österreich-Verantwortlichen angerufen, wo ich so eine Statue herkriege. Hat er gesagt, naja, die müssen wir bestellen. Da habe ich gesagt, gut, ich möchte so eine ganz große haben. Und ich habe gehört, sie fahren im Jänner nach SKIO. Hat er gesagt, nein, wir fahren nicht im Jänner, wir fahren schon am Dezember, am 8. Dezember. Aber ich gesagt, Moment, ich mache gerade die Weihvorbereitung. Ich gesagt, naja, dann können Sie sich gleich am 8. Dezember ins SKIO weihen. Habe ich gesagt, passt, das mache ich. Und fahre dann, ja, und bin dann, war dann zu Hause, habe dann schon das alles vorbereitet, dass ich da frei habe von meinem Geschäft her und so weiter. Und irgendwas in mir sagt, ruf doch deinen Vater an. Und ich denke mir, mein Vater hat immer gewettert, nach Medjugorje fährt er nicht und das ist alles eine Geschäftemacherei und das. Und man denkt, egal, jetzt ruf ihn an und ruf ihn an und sag, ja, hörst du, ich fahre nach SKIO. Sagt er, na, was ist SKIO? Sag ich, ja, dort war das, wo das Jesu-Kind geweint hat und es gibt Marienbotschaften, Jesusbotschaften, gibt es diesen Duft der Mutter Gottes. Fährst mit? Und da haben wir gedacht, jetzt warte einmal, was passiert. Und dann war so 5 Sekunden Stille und dann hat er gesagt, ja, 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 fahr mit. Ich habe dann glaubt, ich traue meinen Ohren nicht. Ruf dann an, den Verantwortlichen, sage, wir kommen zu zweit, sagt er, ja, sehr gut, passt. Und wir fahren dann runter. Und ich war vorher in Oberösterreich wieder arbeiten und habe dann bei meinem Vater das ganze Gepäck umgeräumt und habe dann vergessen, das Toiletttascherl umzuräumen und habe alles bei ihm dann vergessen, das Zahnputzzeug, damals noch aus meiner Eitelkeit, die Kontaktlinsen, meine Schmerzmittel für den Bechterew, habe ich alles bei ihm zu Hause vergessen, komme dann runter ins Kio und am Abend räume ich das aus, meine Tasche, und merke da eben, ich habe alles vergessen, es wird jetzt ein Spaß, 4 Tage ohne Schmerzmittel. Habe dann am Morgen dann noch so leichte Steifigkeit gespürt und so leichtes Zwicken, Zwacken überall. Habe dann am 8. Dezember die Weihe gemacht und seit dem 8. Dezember nehme ich keine Schmerzmittel mehr. Und ja, ich bin dann durchs Kio dann 2 Monate mit Verzögerung dann geheilt worden. Am 8. Oktober war ich bei der Krankensalbung und am 8. Dezember wurde ich dann eigentlich von den Schmerzen geheilt. Und die Krankheit wird nach wie vor da sein, aber ich habe zumindest keine Schmerzen mehr, brauche keine Medikamente nehmen. Und ja, durch diese Weihe, das hat eigentlich alles in meinem Leben verändert. Ich kann sagen, jetzt am 8. Dezember war ich wieder ins Kio zu Intensivformungstagen. Und ein Jahr mit der Mutter Gottes war wirklich aufregender, schöner als wie meine letzten 40 Jahre alleine. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, dass er sich überlegt, der Mutter Gottes zu weihen. weil es ein ganz sicherer, einfacher Weg ist, wenn man ihr das Leben schenkt, dass sie uns zur Heiligkeit führt, auf eine ganz schonende Art und Weise, dass man alleine wahrscheinlich nicht zusammenbringen wird. Und sie bringt das zustande, was ich mir nie erträumt hätte. Sie hat mich wieder zum Vater geführt. Und ich habe jetzt in mir, seit einigen Wochen ist es ganz intensiv, wieder diese innige Verbindung mit dem Vater. Und ich wünsche das wirklich einem jeden. Und die Krönung war dann im März heurigen Jahres, haben wir dann auch einen Bus organisiert, da von unserer Gegend nach Skio, gemeinsam eben mit dem Österreich-Verantwortlichen von Skio. Und dann hat im März, 25. März, mein Vater selber dann auch die Weihe abgelegt in Skio. Und das kann kein Mensch eigentlich vollbringen, das wie nur der Himmel und die Gottesmutter. Und ja, so wirkt der Himmel. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, all das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn jahrelang, jahrzehntelang nicht meine Tante für mich sehr gebetet hätte. Und das Gebet ist sicher ja, einer der Säulen in unserem Leben. Wir beten ja nicht, weil der Himmel das von uns verlangt, sondern wir beten ja für unsere eigene Seele, dass sie immer mehr wächst. Und seit meiner Bekehrung eigentlich bete ich, überhaupt seit der Weihe im 8. Dezember bete ich täglich den Rosenkranz sehr gerne, wirklich sehr gerne. Manchmal einen Tag, vielleicht einmal nicht, dafür dann öfter mal dann mehrere am Tag. Ich gehe seit März fast täglich in die Heilige Messe. Und das alles bewirkt das, diese innige Verbindung mit Gott. Und das Wichtigste ist, dass man regelmäßig auch die Gottesbegegnung hat. Und das ist meiner Meinung nach essentiell bei uns im Glauben. Ich habe dann auch begonnen mit so einem Lackkurs, Lehrgang zur Ausbildung von Katechisten. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Es ist sicher eine wunderbare Ausbildung, aber jeder muss seinen eigenen Ruf spüren, wofür er berufen ist, wofür er geschaffen ist. Und bei mir ist es eben wirklich diese innige Verbindung, die ich Gott sei Dank durchs KIO auch immer wieder erfahre, sowohl über die Gottesmutter als auch über Jesus, den Heiligen Geist, und es ist eine wunderbare Sache und ich wünsche das wirklich jedem, dass er auch seine Gotteserfahrungen macht. Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Wir wollen auf biblische Weise danken für dieses Zeugnis. Wir wissen in der Heiligen Schrift, hören wir immer, wenn Jesus ein Wunder gewirkt hat, dann priesen die Menschen Gott für das Wunderbare, was sie gesehen und gehört haben. Sollen wir auf biblische Weise auch Gott danken für dieses wunderbare Zeugnis durch ein Loblied.
180, Nummer 180.